Deutschlandfunk, Kultur heute.
Keine Könige, lautet ein Slogan der US-Protestaktion gegen die eigene Regierung. Wie sieht das eigentlich künstlerisch aus, wenn die Freiheit was auf die Krone bekommt? Mehr dazu am Ende der Sendung. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Filmbildung in Schulen, ein Briefwechsel zwischen Teheran und Tel Aviv und Performancekunst gegen Gewalt. Das haben wir alles im Programm zuerst. Aber Malerei aus dem Senegal. Viele Objekte in deutschen Museen mit kolonialer Herkunftsgeschichte haben eine ungewisse oder fragwürdige Erwerbsgeschichte. Wozu dienten sie? Was sagten sie den Nutzern? Wo kommen sie her? Was sagen sie uns? Woher kommen sie? Welches Erbe transportieren sie? Die Berliner IFA-Galerie fragt nach solchen kulturellen Grenzen des Verstehens des nationalen Erbes. Die senegalesische Autorin und Kuratorin Ken Aichassi hat dafür das elterliche Kunstarchiv ausgewertet, widmet sich der Kunstgeschichte des Senegal zwischen 1960 und 90. Darin überkreuzten sich Familien- und Nationalgeschichte. Carsten Probst sah keine Objekte, sondern bewegliche Erinnerungen.
Gleich am Beginn der Ausstellung führt der Weg das Publikum zur Quelle dieses außerordentlichen Forschungsprojektes von Ken Aichassi, ihren Eltern. Dem Künstler El Hajisi, von dem in dieser Ausstellung auch mehrere Bilder zu sehen sind, und Ken Aichas Mutter Anne Jean Parr. Sie war Kulturjournalistin und ich habe viele Dinge in ihrem Archiv entdeckt und ihre Schriften mit vielen noch lebenden KünstlerInnen, KuratorInnen und HistorikerInnen im Senegal diskutiert. Die Ausstellung gibt gar nicht vor, die ganze Geschichte vollständig zu erzählen. Zunächst geht es nur um einige Schlüsselereignisse. Das Publikum kann aber leicht sehen, dass da noch viel zu erforschen ist. Die Ausstellung ist wie ein Puzzle. Gerade deshalb auch hier die vielen Bilder an den Fenstern. So berichtet Ken Aichassi. Das Familienarchiv gab ihr vor einigen Jahren den Anstoß, den historischen Spuren, die in ihm angelegt sind, weiter zu folgen. Den Lebensläufen und den Werken von Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Karrieren oft nicht im Land selbst, sondern in Europa oder in den USA gemacht haben. Und so begann für Ken Aichassi eine wahre Odyssee durch private und öffentliche Archive in aller Welt, um eine senegalesische Kunstgeschichte zu schreiben, die im Wesentlichen außerhalb Senegals stattgefunden hat und die man im Land daher kaum oder gar nicht kennt. Zugleich aber ist es eine geteilte Kunstgeschichte, die die Einflüsse der anderen Kulturen, in denen sich die Künstler aufgehalten haben, aufgenommen hat. Nur, wie stellt man eine solche multidirektionale Kunstgeschichte dar, ohne dass es völlig verwirrend wird? Ken Aichassi nennt ihre Forschung ein Archive in Motion, ein Archiv in Bewegung, darauf angelegt, selbst immer wieder den Ort zu wechseln und unterschiedlichsten Lesarten und Öffentlichkeiten Zugang zu bieten. Mit meiner Forschung versuche ich, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu verbinden. Ich versuche, alle die vergessenen Künstler wieder ans Licht zu bringen, die inzwischen gestorben sind. Diese Forschung ist schwierig, denn viele Kunstwerke, Dokumente und Archive sind weit weg vom Senegal in alle Welt verstreut. Gerade deshalb geht es in diesem Projekt ja auch um Fragen, wie soll man die Geschichte und die Erinnerung aus mehreren Perspektiven aufschreiben und erforschen? Wie soll man das Archiv zu dieser Geschichte anlegen? Wie können viele verschiedene Menschen Zugang bekommen zu diesen Forschungen? Und wie kann man diesen Forschungen mehr Gewicht, mehr Leben verleihen? Vieles dreht sich in der kleinen Berliner Präsentation um die École de Dakar, eine Künstlerinnenbewegung, der auch Ken Aichas Vater, der Maler El Hajisi, angehörte und in der verschiedene Einflüsse der Kunst der französischen Kolonialmacht zu einer völlig neuen Ausrichtung verarbeitet wurden. Sie war eng mit der Negritude-Bewegung verbunden. Dabei handelt es sich um eine literarische und philosophische Strömung, die die schwarze Kultur und Identität gegen das Erbe des Kolonialismus etablieren wollte. Sie wurde auch vom senegalesischen Präsidenten Léopold Sédar Senghor gefördert. Viele kleine Strichcodes an den Wänden neben den ausgestellten Kunstwerken hier führen das Publikum auf erklärende Hinweise im Netz. Man kann also selbst die kulturellen Unabhängigkeitsbewegungen und internationalen Vernetzungen in der Ausstellung erforschen. Die faszinierende Arbeit an diesem interkulturellen Labyrinth entwickelt eine große Sogkraft, doch am beeindruckendsten ist die Persönlichkeit der Initiatoren selbst. Ken Aichassi hat in den vergangenen Jahren eine kaum vorstellbare Grundlagenforschung betrieben. Allein ohne Forschungsinstitut, ohne Personal, nur mit einer Gruppe freiwilliger Helferinnen und Helfer und mit der Unterstützung von Archivinstitutionen wie etwa dem Weltkulturenmuseum in Frankfurt am Main. Hier trifft sie auf viele Expertinnen, die fast alles über die Geschichte und die Kunst des Senegal wissen und denen doch der genuine Einblick in die Netzwerke und internen Überlieferungen fehlt, wie sie nur Ken Aisha Sys Familienarchiv liefern kann.
Carsten Probst über senegalesische Malerei in der IFA-Galerie Berlin. In dem Stück, Theaterbühnenstück Deeper, Tiefer, das gestern beim Festival Theaterformen in Hannover und Braunschweig uraufgeführt wurde, da befasst sich die polnische Theatermacherin Gosia Wodowik mit geschlechtsspezifischer Gewalt und ihren Darstellungen. Eigene und die Erfahrungen von befragten Jugendlichen sind in das Stück eingeflossen. Die Regisseurin fragte, wie wird der weibliche Körper gezeigt, reproduziert? Welche Gewalt tritt zutage? Wie wirken sich diese Bilder aus? Nicht zuletzt in und durch soziale Medien. Profidarsteller und örtliche Jugendliche haben sich auf den Weg zu dunklen Erfahrungen und zur Selbstbestimmung gemacht. Elisabeth Nehring war für uns dabei.
Die Performance eröffnet mit einer schrecklichen Szene. Ein weiblicher Körper liegt reglos auf dem Bauch, mit dem Gesicht nach unten. Die Arme ruhen ausgebreitet neben dem Kopf. Die gespreizten, nackten Beine ragen aus dem kurzen Rock. Der Slip ist heruntergezogen. Kein Zweifel, diese Frau ist das Opfer einer Vergewaltigung geworden. Es ist ein Bild, das ins Mark trifft, weil man weiß, dass es der Realität abgeschaut ist. Und doch weicht der erste Schreck schnell weiteren Beobachtungen. Die junge Frau liegt auf einem Stück grünem Stoff, das den Bühnenboden an einer Stelle bedeckt und zur Rückwand hin wie ein Vorhang nach oben gezogen ist. Ein stilisiertes Waldeck könnte das sein, wozu passend ein bisschen Bühnennebel wabert. Drumherum laufen Schienen, auf denen etwas später eine Kamera fahren wird, um die Szene einzufangen und auf eine von der Decke hängende runde Leinwand zu projizieren. Beim Betrachten dieser Eröffnungsszene gibt es also sofort zwei Assoziationen. Was für ein furchtbares Bild und so etwas haben wir schon 100-mal im deutschen Fernsehkrimi oder im Kino gesehen. Und damit zeigen sich bereits zu Beginn alle Bedeutungsebenen, die Regisseurin Gosia Wodowik in der Performance Deeper auf vielfältige Weise umkreist. Die fragile Realität junger Frauen mit ihren Schrecken und Bedrohungen sowie ihre medialen Darstellungen. Und umgekehrt die Auswirkungen der medialen Darstellungen von Gewalt an Menschen auf die Realität. Dabei geht es nicht nur darum, was diese Bilder mit uns und vor allem mit jungen Frauen und Männern machen, sondern auch, wie sie produziert werden. Wobei es fast nie eindeutig zugeht, etwa wenn eine Performerin vor die Kamera tritt und wir in der Nahaufnahme erkennen, dass ihre eine Gesichtshälfte zerschmettert und blutig aufgeschwemmt ist. Und dann genau diese Person, die wir gerade als Opfer einer Gewalttat identifiziert haben, in der nächsten Szene zu einer Regisseurin wird, die in einer Reality-Show-Audition junge Frauen Vergewaltigungsopfer darstellen lässt. Diese jungen Frauen, man ahnt es, sollen nichts weiter als verheizt werden in einer Medienmaschinerie, die ihren Drang nach Aufmerksamkeit ausbeutet und ihre jugendlichen Körper fetischisiert. Und doch sind auch wiederum diese Jugendlichen nicht nur Opfer, sondern auch aktive Teile einer Bilderindustrie und haben keine Scham, der Regisseurin zu sagen, wie eklig ihr Gesicht aussieht. Gäbe es eine fortlaufende Geschichte, würde man dieses Verfahren Plot-Twist nennen. Bei Gosia Wodowik aber haben die überraschenden Wendungen den Effekt, dass sich Opfer und Täter, Echtes und künstlich Erzeugtes, nicht mehr so leicht zuordnen und voneinander trennen lassen. Zugleich wird deutlich, wie schwierig jugendliche Selbstermächtigung ist in Zeiten der Übermacht medialer Bilder, die eine ständige Sexualisierung erzeugen. In Interviews, die die Regisseurin mit weiblichen Teenagern geführt hat, sprechen Mädchen davon, dass sie auf Instagram schon mit 9 Jahren die ersten Dickpics bekommen und jedes Bild von ihnen lüsterne Kommentare provoziert. Hier kommt die Realität ganz deutlich ins Spiel. Dass Gosia Wodowik sie nicht reproduziert, sondern Bilder und Szenen erfindet, die zugleich schockieren, irritieren und verfremden, macht Deeper zu einer ganz, ganz starken Performance.
Sagt Elisabeth Nehring, sie war bei Deeper, einer Performance zu sexualisierter Gewalt, beim Theaterformenfestival Hannover-Braunschweig. Wenn im ländlichen Raum, sagen wir, das nächste Kino zu weit entfernt ist, dann fehlt es nicht nur an cineastischer Versorgung, sondern an gleichwertigen kulturellen Verhältnissen. Für mehr Filmbildung, insbesondere in Schulen, setzt sich der Kongress Vision Kino ein, der in Hamburg stattfand. Von kleinen Filmen und Reels für den Instagram-Account der Schulklasse oder Filmbildung als Teil gelebter Demokratie bis hin zu den neuen Medienrealitäten und Filmgeschichte wurde über alles gesprochen, was den Schulalltag bereichert und zur Auseinandersetzung anregt. Und darüber berichtet über die Vision Kino Christian Berndt.
In diesen ganzen Orten gibt es kein Kino. In Neustadt-Orla gab es mal eins, das habe ich sogar noch selbst noch miterlebt, aber das ist mittlerweile auch geschlossen.
In seinem Vortrag zeigt Peter Schütz von der Schulkinowoche Thüringen-Sachsen-Anhalt die Landkarte einer Region, in der es keine Kinos mehr gibt. In Thüringen organisiert die Schulkinowoche gemeinsam mit dem Jugendbildungsverein für Demokratie und Vielfalt Blitz Filmvorführungen in Schulen und Gemeindesälen. Dazu gibt es Filmgespräche. Schütz engagiert sich für eine Kinokultur auf dem Land, auch aus Sorge um die Demokratie angesichts eines wachsenden Rechtsextremismus.
Bei den jungen Leuten, das merken wir auch bei Filmgesprächen, dass Sympathie für die AfD höher ist, als die Wahlergebnisse sind. Und ich halte halt das Kino, dass man sich einfach begegnet im Gespräch. Das halte ich für augenöffnender sozusagen, sich mal diese Zeit zu nehmen, an diesem Ort zu sein und miteinander zu sprechen und sich auch mal so 2 Stunden emotional in was reinzubegeben.
Die Vernetzung mit den Gemeinden und Vereinen, so Schütz, ist für die Kinoarbeit zentral. So war auf dem Vision Kino-Kongress Vernetzung auch das zentrale Thema, um junge Menschen fürs Kino begeistern zu können. Mit den Schulkinowochen, in denen die Palette von Kinderfilmen, Filmklassikern, Hollywoodfilmen wie Barbie oder Spielfilmen wie In Liebe deine Hilde bis zu politischen Dokumentarfilmen reicht, erreicht Vision Kino mittlerweile etwa 1 Million Schülerinnen und Schüler pro Jahr. Das ist weit mehr, so der Geschäftsführer von Vision Kino, Leopold Grün, als viele angesichts der Pandemiefolgen befürchtet hatten.
Verändert hat sich, dass wir in unserer Zielgruppe gemerkt haben, die kommen eigentlich zurück. Vielleicht nicht mit den Filmen, die wir unbedingt wünschen, dass sie sehen, sondern wir müssen auch uns was trauen in der Filmbildung, mutige Entscheidungen treffen mit bestimmten Filmen. Aber zumindest hat die Zielgruppe auf jeden Fall erkannt, dass das Kino etwas ist, was sie entdecken gegenüber dem Digitalen, nämlich als ein Ort, wo sie hingehen.
Die Digitalisierung, das war schon auf dem letzten Kongress 2023 zu erleben, wird mittlerweile als Gewinn für die Filmbildung gesehen. Zum Beispiel für den praktischen Filmunterricht, wo Smartphones die Möglichkeit bieten, Kurzfilme zu drehen. Der Filmwissenschaftler Ömer Aykin erklärte nun in einem Vortrag, dass die Filmbildung sich viel stärker auf die heutige Medienwelt einstellen müsse.
Ich glaube, dass man Film als Medium noch mal ganz anders denken muss. Das passiert auch sehr viel. Es gibt einen Begriff aus der Wissenschaft, der heißt Post-Cinema. Da geht es darum, dass das filmische Bild eigentlich unseren ganzen Alltag durchdringt. Angefangen bei den Smartphones bis hin zu Bildschirmen in irgendwelchen ärztlichen Wartezimmern, wo ja auch Filme ablaufen können. Und daran denkt man bei Filmbildung nicht.
Zum einen, so Aykin, sollte Filmbildung auch auf das nonverbale Schauen setzen, um die filmästhetische Erfahrung nicht zu stark durch theoretische Wissensvermittlung zu verbauen. Und zum anderen müsse sich Filmbildung stärker an der Medienrealität von Jugendlichen orientieren.
Das heißt, es geht eher um die Qualität des Umgangs mit den Bildern und nicht darum, dass man diese Bilder irgendwie reduzieren oder sowas muss. Da ist es aber wichtig, bei der Filmbildung in Schulalltagen, der doch sehr sprachorientiert ist, der sehr auf Wissensvermittlung aus ist. Und beim Film geht es eher auch um die Gefühle, um die Empfindungen. Und da holt man einfach die Lebenswelten der Kinder damit besser ab.
Vor allem in der heutigen postmigrantischen Gesellschaft, so Aykin, in der es auch Sprachbarrieren gibt, bietet sich ein nonverbaler Ansatz an. Mit diesem Konzept, meint Aykin, erreicht man sowohl eine stärkere Inklusion als auch eine zeitgemäße filmästhetische Erfahrung. den Ansatz, sowohl Filmklassiker als auch Social-Media-Videos im Filmunterricht zu behandeln, verfolgt auch die Lehrerin am Hermann-Hesse-Gymnasium in Berlin-Kreuzberg, Daniela Nicklisch.
Ich mache alles. Ich finde alles wichtig. Und ich habe jetzt gerade ein Wim Wenders-Projekt gemacht. Die Stiftung hat es gefördert von Wim Wenders, wo wir so Filmgeschichte gemacht haben. Ja, und meine machen aber auch, ich mache jetzt mit einigen so Reels. Da haben wir eben auch soziale Medien irgendwie auch untersucht. Und sie haben eben da auch was gedreht für unseren Instagram-Account.
Filmbildung, das konnte man auf dem Vision Kinokongress erleben, ist politisch und gesellschaftlich relevant. Im Moment mit einer Dringlichkeit wie vielleicht lange nicht mehr. Das Kino hat für eine jüngere Generation seine Selbstverständlichkeit verloren, aber auch Jugendliche lassen sich fürs Kino noch begeistern. Das ist aber nicht ohne Aufwand zu haben.
Sagt Christian Bernd über Filmbildung in Schulen, den Kongress Vision Kino in Hamburg. Die Schriftstellerin und Bloggerin Katharina Höftmann-Chobotaru, sie wollte das Feinddenken überwinden und eine Brücke über den Hass hinweg errichten. Sie ist aus Stralsund gebürtig, lebt seit langem in Israel mit ihren Kindern, hat unter anderem das Buch veröffentlicht »Guten Morgen, Tel Aviv – Geschichten aus dem Holy Land«. Gerade vor wenigen Wochen ist ihr Buch »Über den Hass hinweg« erschienen, Briefe zwischen Tel Aviv und Teheran. Es entstand als Reaktion auf den 7. Oktober 2023, ist ein E-Mail-Briefroman zwischen ihr und einem Iraner, ein Dialog unter Zivilisten, ein sehr ungewöhnlicher. Und sie habe ich gefragt, wie kam es denn überhaupt dazu? Wie sind Sie auf Ihren E-Mail-Briefpartner gestoßen?
Also ich hatte bei Instagram einen Fan, der mir schrieb, also er sagte, er sei Iraner. Ich bin die längste Zeit davon ausgegangen, dass er Exil-Iraner ist. Und irgendwann schrieb er mir so, er hat sich jetzt einen meiner Romane besorgt und liest den mit einem Google-Übersetzungsprogramm und es sei alles sehr schwierig, das zu bekommen im Iran und so. Und da habe ich das erste Mal gestutzt und habe gedacht, Moment, also der ist noch im Iran. Und ich fand das erstaunlich, weil mein Instagram-Profilname ist Guten Morgen Tel Aviv. Und ich weiß ja, dass es Iranern verboten ist, mit israelischen Staatsbürgern, was ich eben auch bin, Kontakt zu haben. Und dann habe ich nachgefragt und dann hatten wir über eine Weile auch keinen Kontakt. Und nach dem 7. Oktober hat er mir dann eine sehr, sehr aufmerksame, einfühlsame Nachricht geschrieben. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt, wo hier so irgendwie der Krieg ausgebrochen ist, jetzt ist vielleicht eine Gelegenheit, um den anderen auf dieser anderen Seite mal kennenzulernen. Und genau das haben wir dann gemacht.
Am Anfang aber stand doch Misstrauen. Sie waren sich nicht sicher, wer das ist. Ist das ein Stalker? Ist das überhaupt eine Person? Ist das echt? Stimmt das? Hatten Sie Misstrauen?
Nee, misstrauisch in dem Sinne war ich nicht. Ich war eher verwundert, weil ich natürlich mir auch dessen bewusst war, was das für ihn für ein hohes Risiko ist. Und ich habe sehr lange mal nachgefragt, ist das wirklich in Ordnung und das ist doch bestimmt gefährlich. Und das war es auch. Und das war für ihn auch eine sehr, sehr hohe Belastung. Aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh Gott, da schreibt mir jetzt ein Iraner und was will der von mir? Und ich bin erstmal davon ausgegangen, da sitzt ein Mensch, ich bin Mensch. Und der hat mir nett und zugewandt geschrieben, warum soll ich da nicht antworten?
Wie erklären Sie sich die Anteilnahme, die zunächst von ihm ausging? Es gibt so eine Stelle, da heißt, Sie haben den gleichen Feind, den Terror, ne?
Genau. Und so hat das von Anfang an gesehen. So hat es besonders in dem Sinne, dass er eigentlich von klein auf so ein bisschen versucht hat, dieser Gehirnwäsche dort in diesem islamistischen Staat zu entziehen und immer versucht hat, offen für die Welt zu bleiben. Unsere erste Mail, da habe ich ihn gefragt, was sind deine drei Lieblingsorte in Teheran? Und er hat ganz poetisch und toll mir mehr oder weniger drei Kurzgeschichten zurückgeschrieben und ich habe sofort gemerkt, okay, da ist jemand, der ist offen für die Welt, der interessiert sich für die Welt, der will die Welt kennenlernen und der ist halt einfach zu seinem eigenen großen Unglück im falschen Land geboren sozusagen.
Sohrab schreibt Ihnen, ich hatte immer den Wunsch, Freunde in Israel zu haben. Wir teilen in gewisser Weise ein Schicksal. Das klingt alles nach dem, was wir gegenwärtig ja ziemlich vermissen oder wovon nicht die Rede ist, nämlich Mitgefühl und Empathie. Die hat sich aber sehr schnell bei Ihnen eingestellt, oder?
Ja, ich glaube, wir sind in der Hinsicht beide vielleicht besonders, dass wir uns von Anfang an für die Geschichte des anderen auch interessiert haben und auch offen dafür waren, das zu hören. Und nicht gesagt haben, oh, wir sind Feinde, wir dürfen nicht miteinander sprechen. Und Sohrab sagt es auch an einer Stelle, dass das das ist, was das Regime will, dass man keine Kontakte zu der anderen Seite, damit man gar nicht erst feststellen kann, Moment mal, da sind ja auch Menschen, die unter Umständen über manche Dinge genauso denken wie du und ich. Und für ihn im Iran ist natürlich das Freiheitsthema ein ganz, ganz großes Thema. Und für mich als ehemalige Ostdeutsche ist Freiheit auch immer ein ganz großes Thema geworden und gewesen. Und nach dem 7. Oktober ist es eben in Israel auch ein großes Thema, noch größer als eh geworden. Weil natürlich der 7. Oktober eine absolute Zäsur darstellte für uns in Israel und man sich gefragt hat, okay, was passiert hier gerade? Was ist das für eine Bedrohung, mit der wir alle nicht gerechnet haben?
Hat dieser Dialog, dieser Briefroman-Dialog, der jetzt als Buch zwischen zwei Buchdeckeln erschienen ist, Ihre Sicht aufeinander verändert?
Ja, total. Also ich glaube, wir haben uns beide gegenseitig ein Fenster geöffnet in diese andere Welt, die wir nur aus den Nachrichten kennen und nur mit einer bestimmten Färbung kennen. Und dadurch, dass wir uns von unseren Städten erzählt haben, also wir haben zum Beispiel einen Brief da drin, da machen wir einen fiktiven Spaziergang durch Teheran und ich habe dann einen Brief geschrieben, wo wir eine fiktive Rollerfahrt durch Tel Aviv machen. Das sind ja alles Dinge, die sind so nicht gedacht gewesen, dass man überhaupt diese Art von Kontakt hat. Und wir haben füreinander ein Fenster geöffnet und mit dem Buch können wir dieses Fenster auch für viele andere Menschen öffnen.
Man muss auch dazu sagen, wenn ich das richtig weiß, Ihr Briefpartner muss die E-Mails immer sofort löschen, um nicht aufzufallen oder sich verdächtig zu machen. Ne? Aber das kann ein diplomatisches Mittel sein in diesen Tagen?
Definitiv. Also wenn wir aufhören, miteinander zu reden, ich glaube, das ist wahr für jeden Konflikt, dann werden wir auch keine Lösung finden für irgendwas.
Sagt die Schriftstellerin Katharina Höftmann-Chobotaro. Über den Hass hinweg, Briefe zwischen Tel Aviv und Teheran hat sie gerade veröffentlicht. Keine Könige oder Stopp, Faschismus jetzt. So lauteten Transparentaufschriften bei landesweiten Demos gegen die Trump-Regierung in den Vereinigten Staaten. Der Protest nimmt aber auch bildstarke Ausprägungen inzwischen an. Unweit des Washingtoner Kapitols steht in Sichtweite der Nachbau einer klassizistischen Säule, darauf der von einem goldenen Daumen zertrümmerte Kopf von Miss Liberty, der Freiheitsstatue. Die Botschaft ist eindeutig. Die US-Regierung unter Präsident Trump haut der Demokratie und ihren liberalen Werten auf den Kopf, zertrümmert sie. Hören wir Wladimir Balzer über künstlerischen Protest, Säulen der Kritik und Fahnenmaste vor dem Weißen Haus.
Mitten in der National Mall, dem riesigen Park, der das Kapitol auf der einen Seite und das Lincoln Memorial auf der anderen Seite verbindet, steht jetzt ein 2,50 Meter hohes Kunstwerk, das dem Präsidenten nicht gefallen dürfte. Auf einem Sockel wird der Kopf der Freiheitsstatue von einem goldenen Daumen zertrümmert. Genau der Daumen, den Präsident Trump gerne nach oben reckt. Auf dem Sockel steht mit typischen klassischen Denkmalslettern Dictator Approved, genehmigt vom Diktator.
That's the most perfect statue I've ever seen.
Eine Besucherin sagt, das ist die perfekteste Skulptur, die sie je gesehen hat. Auf allen vier Seiten des Sockels verteilen sich überlieferte Zitate auf goldenen Tafeln von Putin, Orban, Bolsonaro und dem nordkoreanischen Herrscher Kim Jong-un. Sie alle loben Donald Trump als klug, talentiert, bewundernswert, mutig. Matt läuft vorbei und bleibt stehen. Er ist als Besucher in der Stadt und erfreut sich an diesem spielerischen Widerspruch.
I'm actually here for a visit and I'm really glad to see that creative and playful dissent is still allowed in this country, honestly.
Und er macht sich Sorgen, ob man in den USA überhaupt noch seine Meinung äußern darf.
I feel like at this point a lot of folks who are concerned about the direction that the country is going feel like they need to be silent. You know, our law enforcement agencies are making that really clear across the country that actually dissent can be punished these days.
Viele staatliche Stellen zeigen, wie er sagt, dass Widerspruch bestraft werden kann. Ein anderer Betrachter, Richard, erinnert an die Verfassung.
I think that's amazing. I think it's pretty accurate. I think it's not only does it show freedom of speech, which America is great for, this guy is trying to like squash it and really not really good for the American values of the US Constitution.
Er wirft Trump vor, dass er sich wenig um die Meinungsfreiheit kümmern würde. Richard findet, das Werk bringt es auf den Punkt. Kevin wiederum fühlt sich an etwas erinnert, was seine Familie beschäftigt hat. Sie habe gegen kommunistische Regime in China, Vietnam und Korea gekämpft.
It feels very, very personal because my family has worked against communism in Korea, China, Vietnam over the past 70 years and now feels closer to home than ever.
Man ist hier in der National Mall, in dem wohl politischsten Park des Landes. Hier wird an die US-Opfer der Kriege erinnert, an denen das Land in den letzten 100 Jahren beteiligt war. Hier steht das Lincoln Memorial, das Washington Memorial. Von hier blickt man hoch auf das Kapitol, wie auf eine weiße Kathedrale der Demokratie. Worauf man hier lange warten muss, sind Anhänger des Präsidenten. Doch da ist jemand, Cheryl.
I personally like and respect Donald Trump, so it doesn't offend me, but it's kind of funny.
Das Werk verletzt sie nicht. Sie findet es eher witzig. Sie nimmt es mit Leichtigkeit. Etwas mehr Streit löste noch ein Pop-up-Monument aus, das an genau derselben Stelle während der Präsidentschaftswahl auftauchte und eine ähnliche künstlerische Handschrift aufweist. Eine sehr eindeutige Symbolik und heftiger politischer Sarkasmus. Auf dem nachgebauten Schreibtisch der prominenten demokratischen Parlamentarierin Nancy Pelosi war ein überdimensionierter Kackhaufen aus Bronze installiert, in der Form eines entsprechenden Emojis. Es erinnerte an einige Hinterlassenschaften der Kapitol-Randalierer vom 6. Januar 2021. Damals wie heute blieb der Name des Künstlers oder der Künstlerin im Verborgenen. Damals wie heute bekam die Aktion eine offizielle Erlaubnis in der National Mall. Was tat der neue Präsident als eine der ersten Amtshandlungen? Er begnadigte die Menschen, die das Parlament gestürmt haben. Auf die neue Pop-up-Skulptur ließ er nur eine Sprecherin reagieren. Bei uns hat man die Freiheit, auch diese sogenannte Kunst zu zeigen, schrieb sie in einem Statement. Fast gleichzeitig mit dem Auftauchen des goldenen Daumens, der die Freiheitsstatue zerstört, weihte Donald Trump lieber neue Fahnenmasten vor dem Weißen Haus ein. Seinen Vorgängern hatte eine Flagge auf dem Dach gereicht. Donald Trump aber ließ jetzt zwei riesige Fahnenmasten in die Erde rammen, 30 Meter hoch, höher als das Weiße Haus selbst.
Now this is about the largest you'll ever see, and these are the best poles anywhere in the country or in the world actually. They're tapered. They have the nice top.
Die größten, natürlich die größten. Nicht nur das, auch die besten Fahnenmaste der Welt. Sie laufen spitz zu und ganz oben sind sie auch ganz toll. Da haben sie nämlich goldene Kugeln, muss man ergänzen. Ein schlauer Move des neuen Präsidenten, denn welcher Nachfolger wird sich trauen, Fahnenmasten mit der amerikanischen Flagge aus dem Garten des Weißen Hauses zu entfernen? Das Pop-up-Kunstwerk, 10 Gehminuten davon entfernt, ist aber nur noch einige Tage da. Die Aufstellerlaubnis war zeitlich begrenzt.
Unser Washington-Boy Wladimir Balzer über verzweifelte Statements Pop-up-Kunst gegen Trump. Die Deutschen, so heißt es ja gerne immer wieder, seien Weltmeister der Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte. Aber an manchen oder sozusagen vielen Stellen fehlt das Geld für die Erforschung der Vergangenheit. Nun droht einer weiteren Historikerkommission das Aus. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
Glaubwürdig ist der, der sich mit der eigenen Geschichte kritisch auseinandersetzt. Und Glaubwürdigkeit kann die katholische Kirche ja durchaus gebrauchen, bei der seit mehr als 60 Jahren die Kommission für Zeitgeschichte sozusagen innerbetrieblich forscht. Genau diese Kommission soll nun aber weggespart werden. Es geht um einen jährlichen Betrag von 360.000 Euro. Die Kommission selbst hat dazu gerade einen offenen Brief veröffentlicht, den nicht nur sämtliche Mitglieder unterschrieben haben, sondern unter anderem auch Lutz Raphael, Vorsitzender des Deutschen Historikerverbandes, oder Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München. Die katholische Kirche im Nationalsozialismus oder in der DDR, das sind zwei wichtige Forschungsfelder. Aber Thomas Brechenmacher, Professor für neuere Geschichte an der Universität Potsdam und Vorsitzender der Kommission, sagt, gerade in jüngster Zeit sei wichtig gewesen.
Die Frage des Missbrauchs, wo wir ja sehr stark aktiv waren, und zwar nicht in der Erforschung einzelner Missbrauchsfälle. Das haben wir zum Teil schon auch gemacht für Orden, aber jetzt nicht für einzelne Missbrauchsfälle in den Diözesen, sondern in der Frage, wie kann man eigentlich das, was wir hier herausfinden über Missbrauch in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, unter anderem auch in der katholischen Kirche, vernetzen und koordiniert betrachten als ein Phänomen der Geschichte dieser Zeit. Also ich würde sagen, es ist eine vernetzende Erforschung des Phänomens Missbrauch.
Die Historiker in der Kommission arbeiten übrigens ehrenamtlich und kümmern sich auch um finanzielle Unterstützung für die Forschung von außen.
Wir sind ein Teil der Geschichtskultur der Bundesrepublik und wir vermitteln auch Bewusstsein über die katholische Stimme in der Gesellschaft und die Geschichte der katholischen Stimme in der Gesellschaft hinein in den größeren Zusammenhang der Gesellschaft. Also diese multiplikatorische Wirkung auch über den engeren Bereich katholischer Kirche, Katholizismus hinaus, sollte man nicht unterschätzen. Und ich glaube auch, dass die Bischöfe das nicht unterschätzen sollten.
So der Vorsitzende der Historikerkommission, Thomas Brechenmacher. Im Herbst entscheidet die Deutsche Bischofskonferenz endgültig über die Kommission. Der US-Auslandssender Voice of America steht schon länger unter Beschuss. Nun gab es eine erneute Kündigungswelle mit rund 600 Entlassungen, womit das Aus nun wohl endgültig feststeht. Voice of America wurde 1942 als Gegenstimme zur Propaganda der Nationalsozialisten gegründet und sendete im Laufe der Zeit in 50 Sprachen. Die Republikanische Partei hatte sich schon länger beschwert, der Sänger sei Konservativen gegenüber negativ eingestellt. Präsident Trump hatte angeordnet, die Mitarbeiter auf ein Minimum zu reduzieren. Die Schriftstellerin Mariana Lecky ist heute mit dem Joachim-Ringelnatz-Preis 2025 der Stadt Cuxhaven ausgezeichnet worden, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Der Preis wird alle 2 Jahre an Autorinnen und Autoren verliehen, die im Geist des Dichters und Kabarettisten Ringelnatz schreiben.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler sagt Dank für Ihr Interesse. Nach uns die Nachrichten, dann folgen die Informationen am Abend. Dort ein Thema natürlich, die aktuelle Lage im Iran und in Israel. Ihnen einen guten Abend.